Ein Freund von mir, der auch im KI-Geschäft tätig ist, hat mir jetzt erzählt, dass er ein kleines Geschenk für seine Nichte plant. Und ich meine, die Weihnachtszeit steht ja quasi vor der Tür, vielleicht deshalb auch eine kleine Idee an euch. Seine Nichte ist nämlich große Paw Patrol-Fan. Also Paw Patrol, ne, diese Comicserie. Und was mein Kollege gemacht hat, ist, er hat ein kleines Buch erstellt, mit KI natürlich und einer fiktiven Paw Patrol Geschichte, wo seine Nichte drin Platz findet. Also sie ist Teil der Geschichte und dieses Buch hat er jetzt generiert, ja, hat das Ganze angepasst, gesetzt, hat das dann auch im Eigenverlag, sage ich mal, jetzt so ein oder zwei Exemplare drucken lassen oder einen Auftrag gegeben und ist natürlich sehr gespannt, wie das ankommt bei der Nichte. Und ich finde das eine ganz tolle Geschenkidee erstmal, ja, weil es so ein bisschen zeigt, man setzt sich damit auseinander und man baut Dinge, die man früher vielleicht nicht so einfach hätte bauen können, dank KI. Jetzt ist das wieder so ein Use Case, der natürlich unzählige Fragen aufwirft. Ja, also darf der das überhaupt? Kann man das machen? Woher hat die KI da überhaupt die Möglichkeit, auf Paw Patrol zurückzugreifen? Und ich freue mich deshalb sehr, heute Rebecca hier zu haben. Rebecca ist COO beim Burda Verlag und der Burda Verlag macht gerade eine ganze Menge in Sachen KI und Comics. Und was es damit auf sich hat und was Rebecca vielleicht zu dieser kleinen Geschenkidee sagt, das hören wir jetzt. Viel Spaß bei Kollegin KI. Hallo Rebecca.
Hallo Max.
Du bist COO beim Burda Verlag und du treibst so ein bisschen die KI-Transformation voran. Magst du mal ein bisschen was erzählen, was du da eigentlich genau machst?
Genau, also tatsächlich seit 2,5 Jahren ist 80% meines Tages tatsächlich ausschließlich KI. Also mit dem Aufkommen von ChatGPT hatten mein Team und ich einen enormen Shift tatsächlich auf das Thema. Und von eben, wie du es beschrieben hast, deiner Comic-Anekdote quasi von deinem Freund, wo wir spannende Dinge gemacht haben zusammen mit Black Forest Labs, bis hin zu einer kleinen Geschichte mit 11 Labs, mit den Cupcake Cats oder eben auch einer größeren Geschichte wie unsere eigene Plattform Assist, die wir jetzt eben auch auf den Markt gebracht haben. Genau, sind wir da mannigfaltig unterwegs und haben sehr viel Spaß dabei .
Schon sehr cool. Da können wir gerne mal ein bisschen direkt drauf eingehen. Black Forest Labs ist im Grunde so die, in meinen Augen, die deutsche KI-Hoffnung, wenn es um Bilder geht. Bildgenerierung war ja ganz lange ein ganz schwieriges Thema mit KI. Ja, also man hat dann irgendwie so 6 Finger gehabt oder Artefakte, sogenannte, die ganz klar auch definiert haben, dass es sich hier nicht um ein echtes Bild handeln kann. Mhm. Black Forest Labs hat mit seinem Modell Flux da auf jeden Fall ganz schön was geleistet, weil man jetzt wirklich hyperrealistische Bilder darstellen kann und natürlich auch, ich sag mal, Comics oder eben Bilder, die vorher eher gezeichnet waren und man erkennt eigentlich keinen Unterschied mehr. Also ich erkenne keinen Unterschied mehr und ich bewege mich in diesem Feld ja irgendwie den ganzen Tag. Ich finde es ganz spannend, dass ihr auf Black Forest Labs zugegangen seid oder andersrum, das kannst du ja gleich mal erzählen, und wie da die Zusammenarbeit ist. Weil es ist ja schon, ich sag mal, unüblich für einen Verlag, dass man sagt, okay, wir schließen uns mit so einem KI-Anbieter, mit so einem Tool-Anbieter zusammen. Magst du uns da vielleicht mal was zu erzählen, wie das zustande gekommen ist und was ihr da eigentlich genau macht?
Ja, sehr gern, Max. Tatsächlich ist es so, Black Forest Labs sitzt in Freiburg und wir haben ja ein Office in Offenburg und das ist räumlich sehr, sehr nah beisammen. Das heißt, man beobachtet, was da so im Umkreis natürlich passiert. Und wir sind, ich glaube, im Sommer vor ja jetzt schon einem Jahr, also echt schon eine Weile her, sind wir auf Black Forest Labs aufmerksam geworden und sind dann in Kontakt getreten, mein Team und ich, mit Andreas Blattmann, einer der Gründer von Black Forest Labs, und saßen tatsächlich einfach zusammen und haben überlegt, was können wir denn gemeinsam machen? Und wie du auch geschrieben hast, tatsächlich ist es ja jetzt auch nicht so, dass das so nahe liegt bei uns, ja, so als Medienunternehmen. Aber wir hatten dann, dank der Blue Ocean, die vor allem im Kindersegment unterwegs sind, unsere eigene IP, Lissy Pony. Und da haben wir dann zusammen überlegt, zusammen mit Andreas und Team, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir so ein bisschen der Approach, den Comic-Prozess zu verändern und einen neuen Marktstandard zu setzen. Also ein sehr bolder Ansatz. Aber tatsächlich haben wir uns das vorgenommen. Das heißt, das sollte kein One-Shot sein, sondern es sollte tatsächlich neue Standards eben etablieren. Und dann haben wir im, ich glaube, Januar diesen Jahres Das ist Wahnsinn, die Zeit vergeht und es passiert so viel irgendwie in der ganzen Zeit. Aber im Januar diesen Jahres haben wir dann die Kooperation mit Black Forest Labs kommuniziert und waren deren Release-Partner von ihrer Feintuning-API. Und der Unterschied ist genau da, dass eben Bilder generieren ist das eine und das war lange ja auch ein Fragezeichen, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also Katzen im Weltall und so weiter, was man alles machen kann, alles total nett eher so, aber eben nicht so richtig in einem Business-Kontext irgendwie adaptierbar. Und durch die Feintuning-API waren wir in der Lage, tatsächlich mit Bestandsmaterial, also in dem Fall eben Lissy Pony, eben die KI anzutrainieren. So. Und Lissy Pony ist eine Eigenmarke von uns. Es ist eins der erfolgreichsten Mädchenmagazine, aber eben auch Sammelfiguren, weit mehr als ein Magazin. Es gibt eine ganze Welt. Also man kann es im Karstadt streicheln. ja, so Sammelkarten, Sticker, Sammelfiguren. Und genau, und es dreht sich um den Main Character Tamani und ihre Freunde. Und tatsächlich konnten wir mit sehr wenig Bildmaterial, also wir reden da von pro Character von 10 bis 20 Bildern, die wir da im Endeffekt reingeben zum Antrainieren. Und damit haben wir uns, also und noch viel mehr, aber damit haben wir uns dann angenähert und haben tatsächlich eben das Comic generiert.
Sehr spannend. Also zum einen, du sagtest, es ist eure IP, es ist Intellectual Property, ne? Also ihr habt genau. Im Grunde das Urheberrecht und deshalb könnt ihr sowas natürlich machen. Das hat mein Kumpel aus der anfänglichen Geschichte natürlich nicht das Urheberrecht an Paw Patrol, aber es geht trotzdem irgendwie, ja. Und ich muss zugeben, ich kannte Lissy Pony nicht. Ich habe auch keine Kinder. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, eins der erfolgreichsten Mädchenmagazine Deutschlands, du hattest das gesagt. Und da würde ich mich schon interessieren, habt ihr da nicht Angst, wenn ihr da im Grunde euer Urheberrecht einer KI anvertraut, wenn ihr wirklich dann, sag ich mal, eine KI von Black Forest Labs feintuned?
Nee, gar nicht, weil ich wirklich glaube, dass die Art und Weise, ob man das jetzt macht oder nicht macht, ist nur eine Frage von Zeit. Und das, wofür wir uns entschieden haben, ist natürlich, Andreas Blattmann und Team sitzen ja auch in Deutschland, stehen sehr stark für Europa. Und es war eher im Gegenteil, uns zusammenzutun mit ihnen und nicht mit OpenAI. Ja, so. Das war eher auch wirklich ein Ansatz, den wir hatten. Und natürlich kann man immer ein Restrisiko haben. Also wir haben ja auch eine starke Legal-Abteilung, die uns in dem Prozess sehr gut begleitet hat. Aber auch da sind auch Legal als auch eben die CEO von Blue Ocean Unternehmer genug, tatsächlich zu sagen, hey, wir reden von einem pinken Pony und wenn wir es da nicht ausprobieren, wo probieren wir es denn dann aus? Ja, so. Das ist tatsächlich auch eine gute Haltung, wie ich finde. So. Und tatsächlich, was wir ja auch versucht haben, ist, in diesem ganzen Comic, muss man sich vorstellen, ist ja die Herausforderung, Themen wie Consistency und auch die Qualität, die das mit einherbringt, wenn du Sammelfiguren hast, das ist eine große Marke tatsächlich. Und das mit KI zu schaffen und einen Prozess zu hinterlegen, wo das reproduzierbar wird, das ist einfach auch, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir das realisiert haben. Also das machst du nicht einfach so. Und am Ende ist es so, dass du natürlich offen sein musst, weil wir ganz, also ich persönlich gehe davon aus, dass das tatsächlich ein neuer Standard sein wird und dass da in 2-3 Jahren man da auch nicht mehr die Fragen stellt, die man vielleicht heute hat. Ja.
Lass uns mal auf die Kreativwirtschaft gucken vielleicht, weil ich kann mir vorstellen, bei der Entwicklung von so einem Comic sind natürlich eine ganze Menge Menschen beteiligt, die zeichnen, die überlegen sich Ideen, da geht es vielleicht in den Feinschliff, ja, bis das Ganze dann irgendwie in den Druck geht, ist das ja ein Prozess, der kreativ durchlebt werden muss und wo viele Menschen gebraucht werden. Wie ist das jetzt, wo die KI im Grunde fleißig die Ponys macht? Ich hatte jetzt auch mal geguckt und im September ist, glaube ich, das erste KI-unterstützte Magazin rausgegangen. Ja, ich habe mir das angeguckt und habe jetzt keine auffälligen Artefakte oder so gesehen. Ne? Ich meine, ein Pony hat Hufe, kann keine 6 Finger haben, schon klar. Ja?
ja.
Aber es ist mir nicht aufgefallen, dass da irgendwie großartig was anders war. Das finde ich schon spannend. Deshalb vielleicht erstmal die Frage, arbeiten jetzt überhaupt noch ComiczeichnerInnen bei euch oder wurden die im Grunde durch die KI ersetzt und wie viel muss vielleicht noch nachbearbeitet werden, damit das Ding dann auch druckfertig ist?
Ja, genau. Also wir haben ja auch vielleicht das vorweggenommen, eine Case Study gemeinsam veröffentlicht mit Black Forest dazu, wo man auch wirklich gut nachlesen kann, wie wir das angegangen sind. Also, aber zu deiner Frage, natürlich ist es so, dass wir rein von denen, wie ich es beschrieben habe, das ist nur die Bildgenerierung, wenn wir da vom Comic sprechen. Wir haben ja auch den Textteil gemacht, das ist noch ein anderes Thema mit Agentic Workflow. Aber nur den Bildteil für sich genommen, ist es tatsächlich so, dass du eben mit 10 bis 20 Bildern auskommst. Aber du brauchst die Bilder. Das heißt, du brauchst natürlich kreative Köpfe oder in dem Fall auch einen Zeichner, Illustrator, der im Endeffekt einen Charakter erschafft und der überlegt, ne, so in welcher Welt spielt das. Und dann, wenn du gut trainierst, ist es so, dass es sogar überrascht, weil wir haben zum Beispiel eine Welt, das ist so ein kleines Schlösschen, sehr verspielt, ja, so, Kristallinsel nennt sich das. Und das ist so, wenn du das feintunst, tatsächlich jetzt im ersten Schritt triffst du die Stilistik, aber du wirst nie die Detailgrad beispielsweise treffen, den das hat, wenn es gezeichnet ist. Wenn du dir aber behilfst, und das beschreiben wir in der Case Study dann mit einer 3D-Tiefenmappe, und das nochmal antrainierst, dann erzielst du tatsächlich auch dieses Ergebnis und du erschaffst die Welt, in der die Ponys sich bewegen. Und im Gegenteil, Max, zu dem, was du gesagt hast, sie sehen nicht nur gleich aus, sondern wir haben, und das ist ein total spannender Prozess auch für uns gewesen, wir haben festgestellt, dass diese Ponys ehrlicherweise immer ähnlich gucken. Also die haben kaum Spiel in ihrem Gesicht, ja, so, sondern die gucken immer ähnlich. Und wir haben dann versucht, einfach, weil wir es austesten wollten, wir trainieren nur auf Gesicht und haben Gesichtsausdrücke trainiert und haben tatsächlich eine viel höhere Varianz erzielt, auch später im Prozess, als wir es im ursprünglichen Comic hatten. Das heißt, du siehst die Ponys, die sind, ne, so viel freudiger oder verärgerter, oder du siehst sie eben auch beweglicher tatsächlich von Perspektive. Also das war nicht nur jetzt harte Fakten im MVP, 50% im Zeitersparnis, im eingeschwungenen Zustand 70%, das haben wir auch alles in der Case Study beschrieben, sondern es ist auch, es hat eine höhere Varianz zu einem späteren Zeitpunkt, und das ist tatsächlich sehr spannend gewesen, wo wir gesagt haben, hey, das verbessert die Qualität ehrlicherweise noch.
Die KI als besserer kreativer Mensch.
Nein, das habe ich nicht gesagt, Max. Das habe ich nicht gesagt, aber der Ursprung ist und bleibt ein Kreativer. Das ist von einem Menschen erdacht. Das ist uns ganz wichtig. Und da siehst du das, ne, so. Aber der weitere Verlauf, der kann dann eben so gemacht werden und wird sehr gut so gemacht.
Sehr spannend. Also ja, die KI übernimmt hier Aufgaben von Menschen, ja, teilweise vielleicht sogar besser oder vielleicht nochmal, sag ich mal, mit einer höheren Varianz, wie du sagtest, anhand der Gesichter der Ponys. Das finde ich sehr spannend. Und KI hat natürlich auch gewisse Stärken, ja, machen wir uns nichts vor. Das muss man natürlich, also als jemand, der selbst in der Kreativbranche war, muss natürlich kritisch nachfragen. Ist das die Zukunft für Kreativität? Dass wir vielleicht gar keine Comiczeichnerinnen und Zeichner mehr haben, sondern dass die Arbeit von Kreativen in diesem Bereich vielleicht zukünftig eher darauf beschränkt wird, sich Gedanken zu machen, Strategien zu entwickeln und das Ganze dann von einer KI umsetzen zu lassen? Oder würdest du da sagen, nee, das ist nicht the new normal?
Also sagen wir es so, ich glaube, du wirst, also jetzt im Beispiel Illustratoren, natürlich brauchst du die. Und du brauchst Menschen, wie ich es eingangs beschrieben habe, die sich Charaktere, die sich Welten erdenken, die Kinder jetzt in dem Beispiel lieben und die Kinder mögen und auch, ne, so sammeln oder lesen oder konsumieren in irgendeiner Form. Aber was ich glaube, ist, dass Jobs sich verändern werden, einfach weil die Technologie fortschreitet. Und wir sehen das ja in anderen Feldern tatsächlich sehr stark. Also es gab früher, zumindest habe ich das noch erlebt, ja, gab es bei uns einfach wahnsinnig viele Leute, die Bilder retuschiert haben, ja, also weit vor der KI, ne, so einfach Covers schön gemacht haben, Menschen schlanker, ja, so und so weiter. Und dieses Berufsbild hat sich einfach massiv gedreht, einfach aufgrund dessen, weil es auch da eine hohe Automation gibt, ja, so, das hat jetzt noch nichts mit KI zu tun, aber das ist so ein bisschen. Und dann verändern sich Jobs. Und ich glaube, das ist einfach, das wird zwangsläufig sich verändern. Ich glaube, das ist, ja, das wird die Technologie mitbringen. Das ist aber auch nicht schlecht, ja, so, weil viele sehr repetitive Aufgaben auch wegfallen. Also, ob ich jetzt Lust habe, ne, so das Pony jetzt zum 20. Mal zu zeichnen oder ob es nicht spannender ist, tatsächlich mir die Welt zu erdenken, die Charaktere zu erdenken, die Plots, die Freundschaften, die sie haben, ob das nicht der spannendere Teil ist, ja, so. Also, ich glaube, es wird sich verändern, so oder so, und das aber auch nicht zwangsläufig zum Negativen. Ja, so das glaube ich nicht.
Verstehe. Finde ich sehr spannend. Du hattest noch einen anderen Use Case angesprochen mit 11 Labs. Ja, also es ist ein anderes KI-Unternehmen. 11 Labs ist bekannt dafür, Stimmen zu generieren. Ich kenne das aus Schulungen, die ich mal gemacht habe, wenn ich Deepfakes erstellt habe zu Anschauungszwecken. Ja, im Rahmen der muss man immer dazu sagen. Aber
zu Anschauungszwecken.
Im Rahmen der Bundestagswahl habe ich damals ein Projekt mit Korrektiv gemacht oder war Teil dieses Projekts, wo es darum ging, TikTok-InfluencerInnen zu deepfaken und denen halt auch zu zeigen, wie einfach es ist, im Grunde, wenn du online präsent bist, mit deinem Content neuen Content zu generieren, der dem echten Content im Grunde nichts nahesteht, der ganz anders aussieht, der aber rein theoretisch natürlich alle anderen fachfremden Themen auch behandeln kann. Und das war so ein Sensibilisierungsprojekt. Daher kenne ich 11 Labs und das ist ja erstaunlich schnell. Also man kann ja in wenigen Sekunden im Grunde Voice-Cloning betreiben. Man kann eine ganze Menge dann auch noch dran rumdrehen. Ich weiß, dass da viele Stimmen auch verwendet werden, schon in der Industrie. Ja, beispielsweise, wenn es so um KI-Telefonate geht oder so. Also es ist jetzt nicht alles mit dem Fraud-Aspekt. Wie nutzt ihr 11 Labs und wie kam das zustande?
11 Labs und wir, auch da, wir hatten uns kennengelernt tatsächlich über einen Kontakt und sind ins Gespräch gekommen und haben an unterschiedlichen Themen rumgedacht und haben dann auch zusammen festgestellt, okay, wir sollten eine Kooperation eingehen und nicht nur die Technologie verwenden. Warum auch da eine Kooperation? Weil wir tatsächlich gemeinsam auch Ähnliches vorhaben, wie wir jetzt auch mit Black Forest tatsächlich gemacht haben oder immer noch mit ihnen machen. Und wir uns da versprechen, einmal in unserer Plattform Assist. Wir glauben sehr stark an das ganze Thema Audio, dass das deutlich, deutlich noch stärker zunimmt. Alles rund um das Thema AI und Audio und auch diesen Conversational Aspekt, den das haben wird. So, und was wir mit Ihnen jetzt erdacht haben, sind unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das ganze Thema Conversational Agents beispielsweise in unsere Plattform Assist, aber enterprise-fähig quasi bekomme. Also sprich, mit eigenen Dokumenten füttern kann, mit Sachen, die, das wird jetzt sehr konzernig, ja, aber so DSGVO geschützt und so. Und da erarbeiten wir gemeinsam mit denen jetzt auch gerade tatsächlich auch an einem Thema, wo wir eben auch später dann im Verlauf eine Case Study rausbringen wollen, wie wir das in der Enterprise-Umgebung wirklich einbringen können. Und ein anderer Case, der jetzt erst am Anfang ist, aber der auch, und das soll eher belegen, welche Opportunität mit wenig Investition KI für uns doch hat, wenn man das mutig annimmt und einfach angeht, ist, wir haben auch ein Beispiel jetzt von der Blue Ocean, Cupcake Cats, muss man sich vorstellen, das sind so kleine Katzen, die sitzen in so einem kleinen Cupcake drin. Und das ist eine unfassbar erfolgreiche Sammelfigur in ganz Europa. Und dazu wurden dann im Nachgang auch Magazine gemacht, hat mehrere Sub-Dimensions mit irgendwie Ice Cream und so. Also ganz tolles Produkt, die Kinder lieben das. Und das, was wir jetzt einfach mal schnell gemacht haben, innerhalb, ich glaube, wirklich von 1-2 Monaten, ist, dass wir ihnen eine Stimme gegeben haben mit 11 Labs. Das heißt, wir haben uns überlegt, was ist Banani beispielsweise, ja, so, die macht gerne Bananen-Cupcakes. Was ist das für eine Persönlichkeit? So, was, auf was tickt so ein Kind, die Banani mag? So, und wir haben einfach, das wird jetzt auf den Markt kommen, das ist im ersten Schritt einfach nur eine Website, ne, so, wo du im Endeffekt einen QR-Code hast jetzt auf deinem Heft und die Eltern können das entsprechend abfotografieren und landen dann auf einer Website, können dann Schritt für Schritt Anleitungen sehen, wie man Cupcakes macht, entsprechend dieser Cupcake-Cat, ja, so, und sie stellt sich vor, so, das ist nicht Rocket Science, das ist auch nicht das Ziel, dass es Rocket Science ist, sondern es ist im Endeffekt nur ein Eintrittspunkt und zu sehen, funktioniert das in den Ländern? Funktioniert das nicht? Und das kostet nicht viel. Das ist halt auch das. Also früher hätte das einfach wahnsinnig viel Geld gekostet, nur das einfach auszuprobieren. Und jetzt ist man an dem Punkt, wo man sagt, man kann jetzt mit der Technologie von den 11 Labs sowas umsetzen gemeinsam. Da musst du niemanden haben, der Profi ist. Und dann siehst du, wie gut das ankommt. Und jetzt im nächsten Schritt arbeiten wir gerade dran. Aber das ist halt ein Thema, da muss man sich sehr sicher sein, wenn man sieht, was in den USA passiert, dass wir das sprechbar machen. Ja, so, und dass die Katze interagieren kann mit dem Kind und wir wirklich einen Dialog herstellen und das conversational machen. Im ersten Schritt haben wir es davon abgesehen. Wir wollen das jetzt einfach mal so versuchen, sehen, wie die Resonanz ist. Aber das, auf was ich raus will, ist, du kannst das einfach machen und früher hättest du wahrscheinlich erstmal in so einem, ja, in einem Unternehmen 3 Monate gekämpft, um überhaupt Budget zu bekommen und kannst den kannst auch den Business Case nicht aufzeigen, ob sich das rechnet. Ja, so. Und jetzt kannst du das einfach mal machen.
Früher hätte man da natürlich auch diverse SynchronsprecherInnen engagieren müssen. Ja, das ist heute nicht mehr der Fall. Und ich weiß von Bekannten, die in der Branche tätig sind, dass es der Branche auch alles andere als gut geht. Natürlich ist es spannend, solche Dinge auszuprobieren, aber auch da würdest du denn eigentlich so mit deinem Blick darauf, was da jetzt möglich ist und wie gut und schnell und günstig das alles funktioniert, würdest du auch einen Ausblick wagen, dass so vielleicht der Job des Synchronsprechers oder Synchronsprecherin sich dahingehend auch verändert oder vielleicht sogar komplett obsolet wird, dadurch, dass wir solche Tools wie Levin Labs haben, die entsprechende Use Cases einfach viel schneller machen?
Also in dem Fall Synchronsprecher tatsächlich kann ich keine Aussage treffen, weil ich zu wenig weiß, was die wirklich machen und tun. Ja, so. Und auch Technologie ist an vielen Stellen auch ja limitiert. Ja, so, das muss man ja auch sagen. Das so. Aber ja, wenn man jetzt sieht, tatsächlich, was gerade im Umfeld von, sag ich mal, Kundenservice passiert und dass natürlich dort AI sehr dominierend ist und dass, ist nicht in Deutschland, aber natürlich auch im Ausland, sehr viele Menschen tatsächlich ans Telefon gegangen sind in der Vergangenheit und das künftig eben über AI abgebildet wird. Das ist ja real. Das passiert. Und ich will das jetzt gar nicht auf eine Berufsgruppe, wie gesagt, dazu kenne ich die Berufsgruppe zu wenig und zu schlecht. Aber ich glaube, ja, das wäre falsch, wenn man sagt, das wird nicht passieren. Die Dinge werden sich verändern. Das ist so. Und Technologie bietet neue Möglichkeiten. Und ich glaube, Jobs werden sich verändern. Ja? Und man wird einfach unterschiedliche Technologien anwenden, auch wenn man Profi ist oder Experte. Aber man wird nicht umhinkommen, sich damit auseinanderzusetzen und das irgendwie in seinen Alltag auch zu integrieren.
Es gibt ja durchaus eine ganze Menge Ideen oder Überlegungen, dass wir uns eigentlich mitten in einem Strukturwandel befinden durch KI. Ja? Mit dem Unterschied, dass der Strukturwandel, den wir jetzt vor uns haben, oder einige sagen vielleicht, in dem wir auch schon mittendrin stecken, nicht wie bisher eigentlich die sogenannten Blue-Collar-Jobs verändert. Also, dass man beispielsweise den Kohlekumpeln irgendwann sagt, ihr müsst jetzt in die Solarbranche gehen oder so. Ne? So lief das dann bisher oder irgendetwas wird automatisiert und ihr müsst jetzt Mechatroniker sein, weil ihr lernen müsst, die Maschinen zu bedienen, die eure Mechaniker-Jobs vorher gemacht haben, sondern dass wir das erste Mal eigentlich in so einem Bereich sind, wo White-Collar-Jobs, sogenannte, ersetzt werden oder verändert werden. Ja? Sprich Kreative, aber auch Leute, die viel mit Zahlen rumspielen, weil KI in der Regel da auch in der Mustererkennung deutlich besser, schneller, effizienter, günstiger ist. Und das führt natürlich zu ganz neuen Konfliktpunkten. Und da würde mich mal interessieren, wie begegnet ihr bei Burda als Verlag, der natürlich auch von Kreativen lebt? Also ihr habt ja im Grunde, seid ja im Grunde die Möglichkeit, die für Kreative auch Geld zu verdienen, bietet denen da Möglichkeiten. Gab es dabei bei euch irgendwie auch Widerstände? Gab es vielleicht im Kollegium auch so die ein oder anderen Personen, die vielleicht gefragt haben, Moment, wollen wir diesen Schritt gehen und diesen innovativen Schritt, den ihr jetzt geht, mit Bildgenerierung, mit Tongenerierung oder wurde das hingenommen und gesagt, ja komm, wir probieren das einfach mal aus?
Also ja, ich glaube, Burda ist tatsächlich ein sehr mutiges und offenes und innovatives Unternehmen. Und natürlich war uns klar, was wir da vorhaben und auch welchen Standard wir jetzt gerade bei einem Comic, was auf den Markt kommt oder so, auch erreichen müssen. Das heißt, die Qualität steht da im Vordergrund. Und das wussten wir auch, dass das, wenn man das jetzt nicht gut macht, dann kann man sowas auch nicht machen. Das heißt, das war schon der Anspruch. Aber es war, natürlich ist es so, ich hatte auch Sorge, vielleicht kippt das und man bringt es auf den Markt und dann heißt so, Gott, was passiert mit diesen ganzen Illustratoren und so und wir kriegen da medial eher Kritik als Lob, ja so. Aber das ist nicht eingetreten tatsächlich. Ja, so, ich glaube, weil es gut gemacht wurde, so, und weil wir auch ja belegen, dass wir das ernst meinen im Sinne von, es werden sich Dinge verändern und wir zeigen durch Case Studies, die wir veröffentlichen, gemeinsam mit so großen Namen wie Black Forest oder 11 Labs, dass wir andere Standards setzen. So. Für Burda in Summe oder für den Burda Verlag, für den ich sprechen kann, ist es natürlich so, dass der Journalist und die Journalistinnen natürlich unser höchstes Gut sind. Ja, so. Und wir machen sowas nicht bei der Bunten. Ja, also eine Bunte, die hat auch KI, also da habe ich auch eine lustige Geschichte tatsächlich, Max, dabei. Aber natürlich ist es nicht so, dass wir eine bunte KI generieren. Das ist ja völliger Unsinn. Und das muss man einfach differenzieren, was wir jetzt auch gerade eben ausprobieren, in welchem Segment. Aber bei der Bunte mache ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel. da hatten wir mit dem Adelsexperten von der Bunden Kontakt. Und er hat uns beschrieben, was tatsächlich sehr aufwendig ist in seinem Alltag. So, das haben wir ihn gefragt. Und er hat es eben beschrieben, dass er immer wieder jede Woche eben rausfinden muss, wie alt diese Person ist und dann noch, wie alt diese Person ist, wenn das Heft auf dem Markt erscheint. Und wie auch die Verwandtschaftssituation oder, ja, so sind die jetzt verheiratet oder doch verwandt. So, und dann haben wir einen Agentic-Prozess gebaut, ja, so, den wir gemeinsam mit denen erarbeitet haben. Und tatsächlich, sie mögen das. Sie sehen total, dass ihnen Zeit gibt und schenkt und dass das einen echten Mehrwert stiftet. Also ich glaube, dieses AI schadet der Kreativwelt, das würde ich so nicht unterschreiben, weil es in ganz vielen Teilen auch Zeit erspart bei Sachen, die jetzt an dem Beispiel wie bei der Bunten wahnsinnig lästig sind und Zeit klaut, ja, so, und die eine andere Sache machen können und kreativer sein können in der Zeit, die sie gewonnen haben.
Das ist ganz spannend. Also Bunte ist ja im Grunde ein Entertainment-Produkt, wenn ich das so zusammenfassen kann. Ja, also im weiteren Sinne, wo es ja dann viel irgendwie auch um Adelsgeschichten geht und irgendwie so ein paar Stories und ist natürlich irgendwie dann klassische Boulevard, ja, würde ich einordnen. Jetzt ist ja aber die Anwendung von KI ist ja gar nichts Neues im Journalismus. Also wir sehen das ja auch bei meinem Spiegel beispielsweise, der jetzt vor kurzem dann diesen Fauxpas hatte, dass da ein Artikel veröffentlicht wurde, wo ganz unten dann noch stand, wenn du möchtest, dass ich es ein bisschen magaziniger formuliere, dann lass es mich wissen. Also es ist ganz eindeutig ein KI-Output, der hier per Copy-Paste verwendet wurde und der natürlich hochnotpeinlich war. Ja, also gab es ja viele Leute, die sich darüber beschwert haben. Mhm. Ist das the new normal? Also wenn wir sehen, ihr nutzt bei der Bunte KI vielleicht auch eher, um Rechercheprozesse zu haben, ja, Verwandtschaftsverhältnisse zu klären, Alter und so weiter, um da die RedakteurInnen zu entlasten. Wir sehen es in den Magazinen, in journalistischen Magazinen wie im Spiegel. Passiert das überall und wir kriegen es einfach nicht mit, oder?
Nein, also den Prozess, den ich ja beschrieben habe, jetzt am Beispiel der Bunten, ist, um die Mitarbeiter tatsächlich zu entlasten von Zeitfressern, wie eben den immer wiederkehrenden Check des Alters. Das, was bei uns nicht passieren würde, ist, dass ein Artikel die KI schreibt und dass der dann so veröffentlicht wird. Also wir haben Guidelines, wir haben eine KI-Strategie, wir wissen ganz genau, dass natürlich ja so der Journalist und die Journalistin in der Verantwortung sind, den publizierten Artikel zu schreiben und eben auch dafür zu stehen, wo die Inhalte herkommen und so. Ich bin jetzt kein Journalist, aber das ist tatsächlich was bei uns sehr, 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 sehr hoch geschrieben wird, ja.
Ich würde also nur an der Stelle mal anmerken, dass ich auch nicht weiß, wie das beim Spiegel passiert ist. Ich glaube, in seiner Richtigstellung hatten die gesagt, ja, wir nutzen hin und wieder Tools, um unsere Schriften hier auch nochmal zu überprüfen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich unter dem gleichen Gesichtspunkt passiert ist. Ne? Also, dass man versucht hat, irgendwie JournalistInnen dann zu entlasten, indem man möglicherweise Rechtschreibfehler hat oder vielleicht gewisse Doppelungen irgendwie nochmal rausnimmt. Die Sachen, die im Lektorat am Ende einfach Zeit kosten, ne? Dass das eine KI auch durchaus übernehmen kann. Genau, wissen wir nicht. Ich glaube, am Ende des Tages kann KI natürlich eine ganze Menge Zeit abnehmen, also ganze Menge Zeit sparen, helfen und damit vieles produktiver machen. Und wir blicken da immer so in der Industrie drauf, dass wir sagen, ja, ist doch super, wenn demnächst irgendwie Autos schneller gebaut werden können, Roboter selbstständig erkennen, wo welche Schrauben fehlen oder Fehler auslesen können oder wie auch immer. Bei Kreativprozessen tun wir uns Menschen da, glaube ich, eher schwer. Ne? Also ich kriege das ja selbst mit, wenn ich Bilder generiere, wenn ich so Projekte habe, die auch ein bisschen kreativerer Natur sind, dass dann ganz häufig in der vor allem in der Kunst, in der Kreativszene eine Ablehnung gegenüber KI herrscht. Da gibt's dann, das geht so weit, dass dann Leute wirklich auf Kunstmessen, habe ich jetzt Bilder gesehen, dass sie dann Schilder aufstellen, wo dann steht, dass es nicht AI generiert, sondern human made. Glaubst du, das könnte so eine Auszeichnung sein in Zukunft, dass man sagt, okay, human made AI, weil man einfach den Qualitätsunterschied nicht mehr merken kann zwischen KI und menschlichem Output?
Ja, also ich glaube, wie du beschrieben hast, für mich ist das nicht schwarz-weiß. Also ich glaube, ja, natürlich, Journalisten jetzt gerade in dem Fall haben natürlich einen ganz anderen Auftrag. Wenn man da hinkommen will und sagen will, ich bin AI-frei, dann kann man das auch tun. Aber würde ich dann fragen, tatsächlich, AI kann dir eben auch Zeit sparen, ne? Kann dich produktiver machen. Also das ist so ein bisschen das, wo ich immer sage, diese Absolutheit ist an der Stelle falsch. Also was macht die KI und wo stiftet sie Wert? Ja, so, das ist die Frage, die man sich stellen sollte. Und man sollte sich damit befassen. Das ist einfach so. Also pauschal zu sagen, ich bin AI-frei, halte ich für keine gute Antwort. Ja, so.
Ja, das, ja, ich mache gerne den Vergleich, als die Fotografie damals erfunden wurde. Mhm. Da soll es wohl auch lautstarke Proteste von Bildhauern, Malern gegeben haben, die gesagt haben, oh Gott, jetzt ist es möglich, das hier auf Knopfdruck zu machen. Und tatsächlich hat sich ja, sag ich mal, die Fotografie als eigenständige Kunstform entwickelt. Ja, es gibt Fotografieausstellungen. Fotografie ist Kunst, das ist jedem von uns klar. Aber es hat lange gedauert, um das zu machen. Mhm. Ja, und man muss aber auch sagen, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit dahingehend relativ gering war im Vergleich zu jetzt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass in den ersten 2 Jahren, in denen man generative KI hatte und Bilder generieren konnte, mehr Bilder digital generiert wurden von einer KI als in den ersten 100 Jahren Fotografiegeschichte. Ja. Bedeutet, die Entwicklung ist natürlich viel, viel schneller. Und ich glaube, genau aus dem Grund müssen wir solche Gespräche auch führen, um die Leute abzuholen. Ja, weil ich glaube, vielen geht das einfach zu schnell, oder?
Ja, also bin ich bei dir. Ich glaube, wir haben jetzt also für Burda gesprochen, eine ganz gute Antwort gefunden auch mit das, ne, so hatte ich ja eingangs mal gesagt, mit Assist, mit der Plattform, die wir entwickelt haben, um da auch eine Antwort zu geben als Unternehmen tatsächlich und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch ein Angebot zu schaffen, wo sie in einem sicheren Raum sich befinden, wo Dinge geklärt sind. So, das ist was, wo ich glaube, wo man schon mal Menschen so viel mitgibt tatsächlich und an Orientierung mitgibt, mit Schulungen, mit Weiterbildungen und so weiter, die man da drumherum machen kann.
Ich glaube vor allem, dass das öffentliche Kommunizieren, ja, wie ihr es macht in Form von Case Studies und ganz klar sagt, hey, da ist jetzt KI mit drin, guckt es euch an, so, ne, also verliert die Berührungsängste und dann tatsächlich sich auch Fragen stellen zu lassen, ja, was passiert denn eigentlich mit den Leuten, die das vorher gemacht haben, ja, habt ihr die auf dem Schirm? Mhm. Das ist im Grunde, glaube ich, der Strukturwandel, um den wir alle nicht drumherum kommen und ich gehe auch davon aus, ich bin der Meinung, dass die Antworten auf diese Fragen gefunden werden müssen, die wir aber nicht alleine treffen können, nicht als COO eines Verlags, nicht als Podcaster, der sich damit viel befasst, sondern dass wir da gemeinsam schauen müssen, wie gehen wir damit in Zukunft um. Und du sprichst jetzt auch immer von dem AI-Assist, das ist irgendwie ein internes Tool, das ihr auch euren Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. Was hat es damit auf sich und inwiefern empowert ihr da auch Mitarbeitende, das zu nutzen und zu verstehen, was KI eigentlich auch für sie selbst bedeutet?
Genau, also Assist ist eine Plattform, die wir vor 2,5 Jahren ins Leben gerufen haben. Tatsächlich saßen wir am Standort Offenburg und hatten alle, das war als das Aufkommen von ChatGPT da war, an unserem Devices und haben relativ schnell irgendwie, ich weiß nicht warum, gesagt, das ist so keine Antwort für einen Konzern der Größenordnung. Und da war so ein bisschen die Plattform-Idee geboren, die uns jetzt bis hierhin getragen hat. Und du musst dir vorstellen, Assist ist im Endeffekt eine Middleware, die unterschiedliche Dienste über API anbinden kann und eben, und das ist so die Charmanz, anbindbar ist an Infrastruktur und dann unterschiedliche Datenbanken, je nachdem, in unserem Fall im CMS oder eben einem Asset Management System. Das heißt, das ist die Verbindung zwischen KI und Bestand. Und das war etwas, was uns tatsächlich so ein bisschen als Gedanke getragen hat. Das alles ist, auch das ist jetzt ein bisschen konzernig, aber über Microsoft Azure gehostet in der EU, DSGVO-konform, was sehr wichtig ist, eher so. Und du kannst dich, das ist jetzt mittlerweile bei ganz Hubert Burda tatsächlich im Einsatz, und du kannst dich mit eben deiner D-Nummer, auch das ist sehr konzernig, anmelden und bist in diesem Umfeld, ja, so, und kannst AI tatsächlich benutzen. Wir haben jetzt von ChatGPT alle Modelle bis hin zu Document Chat, Websearch, aber eben auch Bildgenerierungstool implementieren jetzt gerade Video. Und du siehst eben, dass du in dieser Plattform tatsächlich einfach eine tolle Lösung hast, weil die Mitarbeiter zum einen dort sicher sind, ja, so in dem, was sie tun. Also, ne, so, es bilden sich ja sonst in so Konzernen auch gerne mal so Schatten-ITs, wo jeder dann irgendwie singuläre ChatGPT-Accounts hat oder gar Enterprise-Accounts, die sehr teuer werden. Und du hast keinen kollaborativen Ansatz, der an der Stelle sie mit anderen Diensten zu verbinden. Also gerade wenn du über Agents nachdenkst, wie du Dienste miteinander sprechen lassen kannst. All das passiert in der Plattform. Du kannst die Mandanten gerecht schneiden. Das heißt, Content-Teams, ja, können einen kollaborativen Ansatz wählen, aber du hast jetzt auch Departments wie HR oder Legal, die getrennt voneinander sind. So. Und tatsächlich ist das was, wo wir merken, okay, wir hatten dann eben auch viele Präsentationen, viele Gespräche und der externe Markt fand das spannend. Ja, so, wir haben viel positive Rückkopplung bekommen und dann haben wir uns einfach entschieden, tatsächlich das einfach zu probieren und auch an den Markt zu bringen. Und sind da jetzt unterwegs und sehen da tatsächlich auch eine Resonanz, was uns natürlich freut. Aber wir sehen eben auch, die Unternehmen kämpfen mit dem, was wir, ne, so, was wir jetzt auch diskutiert hatten. Wie setze ich KI sinnvoll ein? Wo habe ich einen echten Use Case und nicht nur irgendwie machen meine Mitarbeiter irgendwas mit KI, aber ich kann es überhaupt nicht messen. Ja, so, also wir kriegen einen Assist, auch ein Reporting. Wir sehen, ne, so, wie gut werden Dienste angenommen. Es ist interpretierbar. Für den einen hat KI da einen Effekt, für den anderen dort. Du kannst das nicht alles, ne, so gleichförmig beantworten, aber du siehst eben durch diese Plattformantwort, dass da jeder sich eigentlich wiederfindet und dass wir da eine gute Antwort geben und echte Cases schaffen. Also wir haben eine Kollegin aus dem Digitalbereich beispielsweise, die hat das selber entwickelt. Das ist ein total schöner Case, ja, so, der auch echt einen Unterschied macht an vielen Stellen. Die hat Wochenhoroskope, Liebeshoroskope und so über ein Systemprompt. Die hat einfach einen wahnsinnig guten Systemprompt geschrieben, hat sich die Mühe gemacht, bei jeder Kalenderwoche, das ist ja sehr wichtig und entscheidend, wo der Jupiter beispielsweise steht, ob du jetzt Glück hast oder nicht. Und hat die ganzen Konstellationen der Planeten pro Kalenderwoche eingegeben. Ja, so, und du siehst wirklich, du musst nur noch in Assist eingeben, Kalenderwoche 42, Sternzeichen Wassermann, wie steht's um die Liebe? Und dann passiert das automatisch, Max. Ja, so, und der Output ist super. Ja, also echt gut. Und da sieht man einfach, da können Mitarbeiter von leicht bis die wirklich sich sehr intensiv damit befassen, wie jetzt in dem Beispiel diese Kollegin, finden sich auf der Plattform wieder. Genau.
Spannend. Also ihr lasst eure Angestellten auch eigene Use Cases finden oder bauen auf dieser Plattform. Das Ganze ohne Schatten-KI, tatsächlich ein Riesenproblem. Ja, das Handelsblatt hatte letztes Jahr, glaube ich, getitelt, 70% der Angestellten in Deutschland nutzen die sogenannte Shadow AI, also nicht freigegebene Tools von ihrem Unternehmen, natürlich mit einem enormen unternehmerischen Risiko. Dass ich am Anfang auch angesprochen hatte, so ein bisschen mit der Frage, und vielleicht können wir damit dann auch abschließen. Ich hatte ja gefragt, ob ihr ein bisschen Angst davor habt, mit so einem KI-Anbieter gezielt zusammenzuarbeiten. Weil in der Regel, was man so mitbekommt, ist ja eher, dass Verlage gegen KI klagen. Gibt es gerade ganz viel. Ja, also gerade in den USA ist da derzeit ganz schön was am Toben und die Debatte wird immer wieder hochgekocht. Jetzt ist es in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Und ich finde es spannend, dass ihr da eben den Schritt nach vorne gegangen seid, auf ein KI-Unternehmen zu. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, auch selbst ein bisschen die Zügel mit in die Hand zu nehmen, oder? Um im Ponybild zu bleiben und zu schauen, wohin man das Ganze entwickelt. Habt ihr dahingehend vielleicht schon weitere Projekte, die du einmal irgendwie ankündigen möchtest? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ja, mein Kumpel, von dem ich am Anfang erzählt habe, der hätte irgendwie vielleicht eher Lust, das Ganze mit Lissy Pony zu machen. Würdet ihr da vielleicht so eine Plattform bereitstellen grundsätzlich? Oder gibt es da Überlegungen zur Individualisierung von der Kultur?
Ja, definitiv. Also, ne, so, das sind unterschiedliche, also jetzt das Beispiel, was du eingangs gebracht hast, ist natürlich ein total naheliegendes. Aber eben gerade dieser Aspekt der Personalisierung durch die Möglichkeit von KI spielt gerade in diesem, ne, so in diesem Segment eine irre Rolle. Und da denken wir in die unterschiedlichsten Richtungen. Wir sind intensiv dabei, jetzt auch Kurzfilme, ja, so kleine YouTube-Shorts, die wir jetzt in der Entwicklung haben, wo wir noch, genau, das darüber kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber wo wir tatsächlich auch versuchen, das auf einem sehr, sehr hohen Standard zu machen. Ja, so, auch da reden wir über einen Bereich, wo wir einfach schlicht eine Rieseninvestition hätten tätigen müssen in der Vergangenheit. Es ist einfach ein Markt, der uns verschlossen geblieben wäre, ohne AI. Ja, so, und das versuchen wir jetzt und testen wir aus. Und da hast du halt kaum Risiko, das auszuprobieren. Ja, so, und das denken wir in die unterschiedlichsten Richtungen, von Bewegtbild bis hin zu Personalisierung. Da ist noch sehr, sehr viel denkbar. Und ja, ich glaube, ich würde diese Partnerschaften nicht allumfänglich mit Ja beantworten. Es ist schon wichtig, dass man weiß, mit wem man da zusammenkommt. Und im Falle von Black Forest als auch 11 Labs bin ich da sehr, sehr sicher, dass das eine gute Partnerwahl ist. Aber genau, ich würde jetzt auch wahrscheinlich nicht mit jedem eine Partnerschaft eingehen. Also, und die auch nicht mit uns, ja, so auch das, aber dieses sich committen auf einen Inhalt und am Inhalt entlang das zu machen, das ist mein Anspruch und einen echten Unterschied gemeinsam zu machen. Das ist das, was wir versuchen zumindest zu generieren.
Kann Europa KI?
Ja, Europa kann KI. Definitiv.
Ja. Denke schon, ne? Also die Beispiele zeigen das sehr, sehr anschaulich, dass ja. Europa KI kann, sowohl auf Verlagsebene als auch tatsächlich auf Anbieterebene. Ja, 11 Labs ist, meine ich, auch europäisch, ja, oder?
Ja, UK, also.
Genau,
ja.
UK, ja, ja, im Herzen.
Fällt noch im Herzen drunter, ja.
Im Herzen europäisch. 11 Labs, wie gesagt, aus dem Black Forest, Flux 1 aus dem Black Forest Labs, sowieso auch deutsch. Vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke in die Verlagsarbeit mit KI, in Kooperation, Partnerschaften, in Ausprobieren und natürlich auch in die Kritik, ja, die es ja durchaus gibt, immer bei neuen Dingen. Und ich glaube, dass die Individualisierung im Kulturbereich, dass die in Zukunft auch noch diverse KulturwissenschaftlerInnen auf Trab halten wird. Da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal tiefer reingehen.
Das machen wir, Max. Ja.
Ja, aber vielen lieben Dank, Rebecca Gottwald, COO beim Burda Verlag.
Danke dir, Max.
Ja, das war Rebecca Gottwald vom Burda Verlag. Und ich glaube, wenn eins deutlich geworden ist, dass KI durchaus Einfluss auf die Kreativbranche hat, auf das Verlagswesen und dass man hier natürlich, sag ich mal, bestehende Arbeitsprozesse mit KI nochmal verändern kann. Und das Gleiche machen wir ja in diesem Podcast hier auch. Deshalb würde ich einmal die Kollegin KI fragen, meinen kleinen Podcast-Bot, was er denn eigentlich zu dieser Folge sagt, beziehungsweise sie.
Ach Max, also erstmal großes Lob, dass du es geschafft hast, den KI-Comic-Standard quasi im Alleingang zu hinterfragen, während Rebecca dir nebenbei schon mal gezeigt hat, wie man das Pony reitet, statt nur zu staunen. Aber hey, keine Sorge, du hast dich tapfer geschlagen, auch wenn die KI jetzt nicht nur deine Adelsrecherche bei der Bunten übernehmen könnte, sondern vielleicht auch die Podcast-Moderation, wenn du nicht aufpasst.
Ja, das wäre jetzt ja ohnehin meine Frage. Wann werde ich denn hier eigentlich von dir ersetzt?
Ach Max, mach dir keine Sorgen. Ich bin doch nur hier, um dir charmant den Rücken zu stärken. Ersetzt wird hier keiner, aber wenn du mal Pause brauchst, kann ich dir den Thron warm halten, so Teamwork-mäßig, du weißt schon.
Ich bin gespannt. Okay, also machst du meine Urlaubsvertretung, wenn ich dann demnächst mal irgendwie ausfallen sollte. Finde ich gut. Danke für deinen Einsatz und danke, dass du mir, wie du selbst sagst, den Rücken stärkst. Das war Kollegin KI für diese Woche und ich freue mich auf nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.